Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, Deutschland-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Habe ich es richtig ausgesprochen,
ja,
Frau Mastrobuoni?
Ja, super, fantastisch.
Wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind und schön, dass Sie uns auch zuhören, wo auch immer Sie uns hören. Der Fast-Kanzler Olaf Scholz, der hat heute nur ganz kurz die Spannung hochgehalten.
Für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Also Applaus für Olaf Scholz und für Karl Lauterbach, der jetzt nach langem Spekulieren doch Gesundheitsminister wird für die SPD. Frau Mastrobuoni, ist er der richtige Pandemiemanager?
Ja, natürlich ist das eine Hiobsbotschaft für Corona-Skeptiker, für Bremser, für Impfgegner und so weiter. Aber ich finde es eine tolle Nachricht für alle anderen. Also Lauterbach trägt ja auf diese sehr nüchterne und spektakuläre Art, hat er immer sehr spektakuläre und furchterregende Zahlen und Prognosen vorgetragen. Und hätten wir mehr zugehört, dann hätten wir vielleicht uns viel Schlechtes, viel Schlimmes ersparen können. Deswegen, also ich bin sehr glücklich über diese Wahl.
Ja, und wir schauen natürlich auf diese Wahl heute. Wir schauen auch auf die anderen SPD-Ministerinnen und Minister, die jetzt auch feststehen. Aber wir schauen natürlich auch, das schwingt ja alles immer mit, auf die Corona-Lage in Deutschland und in Italien, wo vielleicht einiges ein bisschen besser gelaufen ist. Ab heute ist es in Italien so, dass sich die Menschen auf strengere Corona-Maßnahmen einstellen müssen. Bislang konnte man zum Beispiel Restaurants nur mit dem sogenannten Green Pass betreten. Dabei musste man nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Ab heute gilt aber nur noch der sogenannte Super Green Pass. Der heißt dann, man muss getestet oder genesen sein, also sozusagen die 2G-Regel. Damit dann also der Nachweis, man darf dann rein. Frau Mastrobuoni, in Italien steigen die Zahlen jetzt zwar wieder etwas, aber die Inzidenz liegt so bei rund 164. Ist gegen die in Deutschland, die wir hier haben, ja, 441,9 ist ja quasi nichts. Was macht Italien besser aus Ihrer Sicht?
Ja, diese Inzidenz wurde ja auch von Angela Merkel in ihrer letzten Pressekonferenz zitiert. Ich glaube, Italien hat einfach zum einen das Glück, dass es viel weniger Impfgegner gibt. Das heißt, Die Quote der Geimpften liegt schon bei 85%. Das ist natürlich sehr weit entfernt von Deutschland, aber ich glaube, Deutschland sind 72 die vollständig Geimpften. Das ist schon mal, das macht schon mal sehr, sehr viel aus. Und dann hat, glaube ich, Mario Draghi und die jetzige Regierung, die haben schnell genug gehandelt. Also die waren immer so ein bisschen vor der Kurve. Die haben eben diese, als erstes europäische Land hat Italien zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt. Das hat natürlich unter Polemik stattgefunden. Also die Gewerkschaften waren dagegen, einige Politiker waren dagegen, auch in der Mehrheit. Also natürlich typischerweise Salvini, der Anführer der Lega-Partei. Aber am Ende hat er das einfach durchgeboxt und das hat gewirkt. Das hat natürlich auch die Zahlen etwas gedämpft. Und ich glaube auch, diese Idee, die ja so ein bisschen abgeguckt worden ist, vielleicht von Olaf Scholz, von einem Krisenstab im Kanzleramt und also in der Presidenza della del Consiglio in Italien, beim Premierminister angelegt, die von einem General angeführt wird. Das ist ja bei uns der General Figliuolo, das wird ja zukünftig in Deutschland der General Breuer sein. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, weil dann wird zum Teil die Last auf den Gesundheitsminister und auf den Premierminister wird abgenommen von dieser Figur, die dann die ganze Impfkampagne gestaltet. Und das ging auch in Italien dann sehr, sehr zügig mit Figliuolo. Also das funktioniert einfach. Ich glaube nicht, dass, wie gesagt, also das Problem in Deutschland und Österreich, die ja letztens sogar die Atombombe zücken mussten, also Impfpflicht für alle, liegt einfach darin, dass man zu spät gehandelt hat im Gegensatz zu Italien.
Mein Eindruck hier jetzt aus Deutschland nach Italien geschaut, ist auch momentan, dass sich die Sichtweise so ein bisschen umdreht. Also das ist jetzt sehr klischeebelastet, was ich sage, aber ich sage es trotzdem. Also in Deutschland hat man ja eben in der ersten Welle manchmal verzweifelt, aber manchmal schon auch so ein bisschen lächelnd nach Italien geschaut und gesagt, naja, ein bisschen unorganisiert. Da waren ja Staatschefs wie Berlusconi irgendwann mal am Start. Vielleicht kann man da nicht so trauen. Und noch am 18.03. habe ich mal geschaut, da waren Sie hier in der Sendung zu Gast. Da haben wir die Frage gestellt, ist Italien noch zu retten? Also ein Land im Ausnahmezustand. Und jetzt würde diese Schlagzeile total passen für das, was in Deutschland gerade abgeht, würde ich sagen. Also ist so ein bisschen ja meine Beobachtung, dass sich die deutsche Politik jetzt eben abguckt, wie es in Italien gemacht wird. Mhm. Den General haben Sie gerade schon angesprochen, den sich Olaf Scholz aus Italien abgeguckt hat, der jetzt hier alles richten soll. Hat sich da jetzt was gedreht im Sinne von, wer ist Vorbild für wen?
Das weiß ich nicht genau, aber ich habe zum Beispiel auch beobachtet, schon in der dritten Welle, also letztes Jahr, dass Italien dieses Ampelsystem in den Regionen eingeführt hatte. Und das hat sehr gut funktioniert. Also jetzt auch anhand also wegen der steigenden Zahlen sind schon zwei Regionen jetzt wieder gelb geworden. Das heißt, einige öffentliche Aktivitäten werden eingeschränkt. Aber das geht eben stufenmäßig. In jeder Region ist es anders. Jede Region kann unabhängig entscheiden, was sie tut. Und das kann sie in absoluter Freiheit entscheiden. Und das hat sehr gut geklappt. Also schon die dritte Welle war ja in Deutschland eine ziemliche Katastrophe. Und ich denke auch, vielleicht habe ich ja schon letztes Jahr gesagt, das Problem in der ersten Welle war ja auch, dass die Hotspots in Italien eben die Altersheime waren, eben wo Leute sehr, sehr schnell und sehr massiv gestorben sind, also an dem Virus. Wir hatten ja unglaubliche Todeszahlen am Anfang. Das war ja so erschreckend. Und dann natürlich die Bilder aus Bergamo. Das war ja genau im März vor einem Jahr. Also das ist, glaube ich, ganz anders gelaufen, weil die Politik sich besser darauf vorbereitet hat. Zuerst die Conte-Regierung mit, glaube ich, mit diesem regionalen System, Ampelsystem. Das gut funktioniert da schon in der zweiten, dritten Welle. Und jetzt in der vierten hat Draghi sehr schnell gehandelt. Und ich glaube, das war auch sehr wirkungsvoll. Was auch paradox ist, ist natürlich, dass die Länder, ja, die wir früher mal Pigs genannt haben, wissen Sie noch in der Finanzkrise, ne, das ist eben Spanien, Portugal, Italien, das waren die bösen Länder, die hohe Schulden hatten, die sich nicht an die Regeln halten konnten.
Die nicht sparen wollen, jetzt in Anführungszeichen.
Genau, und die sind jetzt die diszipliniertesten.
Ich würde gerne den Punkt der Bilder aus Bergamo nochmal aufgreifen, den Sie gerade auch angesprochen haben. Wir hatten heute Morgen den Sozialpsychologen Rolf van Dyck von der Goethe-Universität in Frankfurt im Interview. Und er hat tatsächlich auch diese Bilder als Grund genannt, warum Italien möglicherweise jetzt auch besser dasteht.
Nehmen wir zum Beispiel Italien. Ich glaube, dass es dort jetzt im Moment auch besser läuft, liegt daran, dass dort ganz am Anfang der Pandemie so extrem viele Menschen infiziert und dann auch gestorben sind. Und dass jeder in seinem engeren Umkreis, in der Familie oder in der Nachbarschaft Tote zu beklagen hatte. Die Situation hatten wir Gott sei Dank in Deutschland nicht. Das heißt, uns fehlt offensichtlich so ein Weckruf und die ganz starke Konfrontation mit dem Leid, was dann auch passiert.
Hat er da einen Punkt?
Absolut. Mein bester Freund war einen Monat lang, also mit Covid war er zu Hause. Da waren wir schon in der dritten Welle. Das heißt, die Ärzte hatten verstanden, dass man die Leute nicht mehr ins Krankenhaus schicken soll, weil das war auch das Problem in der ersten Welle, dass die Leute in Italien instinktiv zum Krankenhaus rennen, wenn sie krank sind oder so und nicht zum Hausarzt. Das ist so eine Figur, die wird jetzt wieder so rehabilitiert, sagen wir mal so. Und die hat ja in der Pandemie in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, auch als Dämpfer eben, als da ist die Pandemie auch abgefangen worden, ne, in gewissem Sinne. Ich glaube, ja, natürlich war Bergamo sehr wichtig. Die Leute waren erschrocken und vor allen Dingen viele Menschen haben mitbekommen, nicht nur die haben Tote beklagt in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis. Sie haben auch gesehen in Italien als Erste, was diese Langzeitwirkungen von Covid sind. Ja? Also Leute um sie herum, die Covid gehabt hatten und die dann immer wieder Störungen hatten. Also die konnten Gedächtnisstörungen hatten, sehr, sehr eine Fatigue, die monatelang gedauert hat. Also solche erschreckenden Folgen hat man auch sehr, sehr nah. Also jeder von uns in Italien hat was mitbekommen in dem Sinne.
Ja, und ein Punkt, der mir, muss ich sagen, bei diesen Bildern, die wir jetzt aufrufen, die auch hier in Deutschland einfach immer doch drastischer werden, der mir Hoffnung gibt, ist, dass zum Beispiel Italien, also die Lombardei, die Region jetzt angeboten hat, Intensivpatientinnen, Intensivpatienten aus Deutschland aufzunehmen, weil das genau in der ersten Welle eben andersrum passiert ist. Also solche Nachrichten geben sind natürlich auch schlimm, die möchte ich am besten gar nicht sehen sozusagen, aber doch so dieses Signal der grenzüberschreitenden Solidarität gibt mir dann doch so ein bisschen Hoffnung.
Ja, das fand ich auch toll, also muss ich sagen. Ich habe auch die Patienten interviewt für La Repubblica, die in der ersten Welle eben von Bergamo direkt nach Sachsen, Nordrhein-Westfalen verlegt wurden. Das war ein toller Solidaritätsakt von Deutschland, von den deutschen Ländern. Ich war wirklich gerührt und es gab da Menschen, die waren im Koma und die sind aufgewacht und die waren plötzlich in Deutschland, also Monate danach. Das waren auch sehr traumatische, sehr starke, muss ich sagen, Erlebnisse, auch für mich, also die ich diese Leute interviewt habe. Es war schon stark und ich finde es toll, dass jetzt einfach Italien dasselbe macht. Ja, genau, das ist Europa.
Top-Thema in diesen Stunden. Es ist endlich raus, wer die SPD-Ministerinnen und Minister werden. Mit Spannung vor allem ist natürlich auf den Gesundheitsminister geschaut worden. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Karl Lauterbach soll es machen. Und wir haben uns jetzt Unterstützung zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio, Frank Kapellan. Herr Kapellan, Karl Lauterbach habe ich jetzt schon genannt. Können Sie noch mal zusammenfassen, wie sieht denn die Verteilung sonst aus?
Ja, es gab da ein paar Überraschungen, das muss man schon sagen. Also, dass Christine Lambrecht jetzt Verteidigungsministerin werden soll, die noch Justizministerin, das war nicht unbedingt erwartet worden. Die war für innen gesetzt gewesen, hatten viele gesagt. Das macht jetzt Nancy Faeser. Eine Sozialdemokratin aus Hessen, die hatte wohl kaum jemand auf dem Schirm für die Kabinettsliste. Hubertus Heil bleibt Arbeitsminister. Das zumindest ist so eingetreten wie vorhergesagt. Das Bauministerium geht an Clara Geiwitz. Wir erinnern uns, die war mit Olaf Scholz im Rennen um den SPD-Parteivorsitz 2019 gemeinsam angetreten. Sie wurde dann stellvertretende SPD-Vorsitzende, kommt aus Brandenburg und ist eben das ostdeutsche Gesicht in diesem neuen Kabinett. Svenja Schulze, die Umweltministerin, die bisherige, wird nun Entwicklungsministerin werden. Ja, und ich möchte doch noch mal ganz kurz bei Karl Lauterbach bleiben, weil das war ja dann am Ende doch eine kleine Überraschung. Ich würde mal ganz gern kurz einspielen, wie er reagiert hat auf seine Nominierung.
Vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen.
Ja, und Olaf Scholz, der hat dann gewissermaßen sein schlumpfiges Grinsen aufgesetzt, weil ja viel spekuliert worden war, wird der wirklich Gesundheitsminister werden, weil er so viel Rückhalt aus der Bevölkerung bekommen hat, wo dann viele gesagt haben, es gibt doch keinen anderen als ihn, den Professor der Epidemiologie, und viele hatten aber kaum noch einen Pfifferling auf ihn gewettet. Ich selber muss sagen, habe auch gesagt, er wird es nicht werden, weil er ein Mann ist.
Also quasi gelebte Demokratie, Tonia Mastrobuoni, oder?
Ja, genau. Also erstens muss ich sagen, Kompliment für die vielen Frauen. Also das ist ja, und vor allen Dingen in sehr, sehr wichtigen Ministerien, weil Verteidigungsministerium, Innenministerium, Bauministerium und wir wissen ja schon auch, das Außenministerium vergeben an eine Frau, das ist die Grüne Annalena Baerbock, also Chapeau Deutschland, also Chapeau Olaf Scholz. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, weil in Italien kann man immer noch einige Ministerien nicht an Frauen vergeben. Also
ich würde auch sagen, Chapeau kann man sagen, weil er sich natürlich auch, Olaf Scholz, bereit erklärt hat, eine Fehlstelle bei den Liberalen zu übernehmen, weil die ja eine Frau zu wenig ins Rennen geschickt haben. Er musste dann aber, und da komme ich nochmal auf Lauterbach zurück, er musste schon ein bisschen tricksen, weil mit ihm an der Spitze sind 17 Posten im Kabinett, die da zu vergeben waren, und 8 Frauen, das ist nicht unbedingt die Hälfte. Aber es sind 10 Sekunden. Olaf Scholz hat es so begründet.
Die Parität ist mir wichtig, deshalb werden von 16 Ministern und Ministern 8 Männer und 8 Frauen sein. Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist und sich für diese Fragen einsetzt.
Also er hat sich da selbst außen vorgelassen, sich rausgenommen, und dann stimmt das mit der Parität.
Ja, und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich fand zwar die Diskussion um den Gesundheitsminister interessant, mich hat aber doch auch gestört, dass das so eine Riesendimension bekommen hat. So dieser Ruf nach, wir können jetzt auch nicht so lange warten, wir können die Pandemie nicht bekämpfen, solange das nicht klar ist. Klar, Jens Spahn hat sich da zurückgezogen, hat ungefähr gar nichts mehr verlauten lassen. Aber doch diese Diskussion so auf den Gesundheitsminister nur zuzuspitzen, das fand ich dann doch fast zu viel.
Ja, zumal, wie gesagt, es gibt ja eine wichtige Neuigkeit, das ist dieser Krisenstab im Kanzleramt mit Carsten Breuer. Und der sollte eigentlich diesen ganzen Teil, der auch sehr anstrengend ist, der Impfkampagne übernehmen. Das ist ja schon eine, glaube ich, sehr wichtige Neuigkeit. Und aber wie gesagt, also auch dieses 8 Frauen von 17 Posten, ich glaube, da muss man, ein legendärer italienischer Bankier, der sagte immer, die Stimmen zählt man nicht, die wiegt man, ne? Und die wiegen diese Ministerien, und das finde ich eben sehr, wie soll ich sagen, ich wiederhole mich da, aber das finde ich immer die wichtigste Neuigkeit, eine der wichtigsten Neuigkeiten in dieser Regierung. Und dann natürlich Lauterbach, weil er wurde immer monatelang wie eine Cassandra behandelt. Viele haben ihn so behandelt, auch sehr, wie soll ich sagen, einflussreiche Zeitungen. Ich fand das immer sehr falsch, weil fast alles, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Er hatte ja heute auch so eine kleine Hiobsbotschaft, hat gesagt, die Pandemie wird länger dauern, als wir gedacht haben. Ja, klar, aber es muss eben so eine Figur in diesem dramatischen Moment auch dieses Ministerium besetzen. Ja,
und er hatte noch eine andere Hiobsbotschaft parat, da werden wohl viele geseufzt haben. Er hat gesagt, wir machen das Gesundheitssystem jetzt stark und stärker für weitere Pandemien. Und wir sind gerade noch in der einen und wollen die loswerden, hinter uns lassen. Und ich glaube, das haben dann viele auch nicht so gern gehört. Aber ich gebe Ihnen völlig recht. Er hat mit seinen Vorhersagen, obwohl er ja natürlich polarisiert, obwohl er auch umstritten ist unter all den Corona-Skeptikern und Leugnern, aber er hat am Ende vielfach meistens recht behalten und er hat sich auch für Fehleinschätzungen, die es bei ihm auch gab, auch öffentlich entschuldigt.
Genau. Ich würde gerne noch auf einen unbekannteren Namen noch mal zu sprechen kommen. Frank Capellan, Sie hatten ihn schon genannt, Nancy Faeser, hessische SPD-Vorsitzende, die soll Innenministerin werden. War das dann vielleicht Teil des Deals, damit Lauterbach dann Gesundheitsminister werden kann? Also was ist von Nancy Faeser zu hören?
Ob das Teil des Deals war, weiß ich nicht zu sagen. Olaf Scholz hat gesagt, alles sei von langer Hand vorbereitet gewesen. Das nehme ich ihm nicht so ganz ab. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Personalie Lauterbach erst vor wenigen Tagen entschieden worden ist und dass da eben auch eine Rolle gespielt hat, was sich da im Netz an Solidaritätsbekundungen getan hat. Nancy Faeser, ja, das ist in der Tat eine Frau, die eigentlich niemand auf dem Schirm hatte. 51 Jahre alt, sie kommt aus einem sehr linken SPD-Landesverband aus Hessen-Süd. Sie war in Hessen 2014 bis 2019 Generalsekretärin. Sie wurde dann Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel als Landesvorsitzende. Und sie war eigentlich auch vorgesehen für die kommende Landtagswahl als Spitzenkandidatin, um gegen Volker Bouffier anzutreten. Das wird sie nun nicht tun. Sie ist, das muss man sagen, auf dem Feld der Innenpolitik sicherlich bewandert. Sie ist Juristin und sie hat im SPD-Bundesvorstand viele, viele Jahre auch auf diesem Gebiet mitgearbeitet und war dann auch immer wieder mal im Willy-Brandt-Haus zu sehen. Also sicherlich eine Frau, die weiß, was da auf sie zukommt.
Ja, ich würde sagen, dann steht der Ampel fast nichts mehr im Weg. Heute Nachmittag ab 14.30 Uhr wird das Votum der Urabstimmung bei den Grünen bekannt gegeben. Und dann soll Olaf Scholz dann eben auch in 2 Tagen schon Kanzler werden. Danke an Frank Capellan im Hauptstadtstudio und danke an Tonia Mastrobuoni hier bei mir im Studio. Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat heute neue Wörter rund um die Corona-Pandemie vorgestellt. Die kommen in das sogenannte Neologismen-Wörterbuch rein, also das Wörterbuch, das zu Wort Neuschöpfungen vereint. Zweitimpfling steht da zum Beispiel drin, Omikron, nicht so verwunderlich, die neue Corona-Variante ist auch dabei. Bratwurst-Impfung darf auch nicht fehlen. Aber auch Sachen, muss ich ein bisschen lachen, YouTube-Yoga ist auch dabei. Also wenn ich das sage, YouTube-Yoga ist fast schon ein bisschen Yoga für den Mund.
Aber sehr wichtig in der Pandemie, ne? Als die ganzen Fitnessstudios zu waren.
Eben. Das stimmt, auf jeden Fall. Da sind die Klickzahlen auch sehr nach oben gegangen und eben auch der Gebrauch dieses Wortes. Und Frau Mastrobuoni, wir sind gerade auch während der Musik tatsächlich mal ein bisschen durch die Liste gegangen. Und da ist uns das Wort Boomerang-Kind aufgefallen. Ich kann ja mal kurz definieren, was das Neologismen-Wörterbuch dazu sagt. Das ist ein junger Erwachsener, der nach einer bestimmten Zeit nach dem Auszug, zum Beispiel fürs Studium, wegen einer negativen Veränderung im Arbeits- oder Privatleben erneut in den elterlichen Haushalt zurückkehrt. Ist ja viel passiert in der Pandemie, manche sind auch gar nicht erst ausgezogen. Aber ihre Reaktion war direkt, Boomerang-Kinder kennen wir in Italien.
Warum? Genau, die werden Bamboccioni genannt. Also so hat sie zumindest Tommaso Padoa-Schioppa, der frühere Finanzminister, genannt. Aber er hat sie so negativ beschrieben, als wären sie freiwillig zu Hause, ne? Viele sind aber nicht freiwillig zu Hause, sondern viele haben, keine Ahnung, 2, 3 Abschlüsse in Italien, aber verdienen nicht genug, um alleine zu leben. Das ist einfach Tatsache und deswegen ist es ein dramatisches Phänomen. Ich meine, es gibt in Italien immer schon Zahlen, die sind höher als anderswo, auch in Deutschland. Die italienischen Jugendlichen, die gehen eben später aus dem Haus, die gehen unfreiwilliger aus dem Haus. Aber dass sie dann zurückkehren, ist zum Beispiel ein Phänomen der letzten Jahre und ich finde auch ein sehr besorgniserregendes Phänomen.
Ja, und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie das in Italien ist mit so Wortneuschöpfungen. Mir ist in letzter Zeit eine Sache aufgefallen, das Wort super wird ziemlich viel verwendet. Also wir hatten es ja vorhin schon vom Green Pass, der 3G war und der seit heute die 2G-Regelung verkörpert. Der ist jetzt der Super Green Pass, nur für Geimpft und Genesene. Aber man hört auch immer mal wieder so ein Super Mario, also Mario Draghi, der Premier, als Bezeichnung eben für den Regierungschef. Sind das die Neologismen in Italien? Also einfach ein Super davor und dann ist alles super?
Ja, super ist ja eigentlich, kommt aus dem Lateinischen, aber so in der allgemeinen Empfindung ist es ja so wie so ein englischer Präfix, ne? Und der wird eben zum Beispiel sehr typisch, Super Mario ist natürlich Mario Draghi, aber das ist ja nicht seit er die Pandemie so gut bekämpft, sondern das ist ja seit 2012 spätestens, als er den Euro gerettet hat mit dem berühmten Whatever it takes, also ich werde den Euro retten, was immer es auch kostet. Ne? Aber Super Mario war zum Beispiel eine Zeit lang auch Mario Monti, das war der Premierminister, der 2011 Berlusconi abgelöst hat. Berlusconi war übrigens niemals Super Silvio. Also wir hatten das immer nur für, sagen wir mal, die qualitativ besseren Premierminister haben wir das immer, erspart. Und Super Green Pass ist eben, weil Green Pass wird allgemein, meint man allgemein natürlich die Regel der 3G in Deutschland. Ne? Und dann Super, das hat man einfach dazu nehmen müssen, wenn man jetzt zum 2G rübergegangen ist. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Da hätte man auch lieber vielleicht ein 3G, 2G einführen können. Aber naja, dem ist so.
Aber vielleicht auch eine gute Idee, um das ein bisschen positiver zu branden. Also 2G, 3G klingt vielleicht auch ein bisschen bedrohlich. Und wenn man einen Super davor macht, ist es vielleicht auch was, wo man vielleicht sich ja, mit ein bisschen mehr angenehmem Gefühl dran hält.
Das stimmt, das stimmt. Aber und übrigens ist das ein Anglismus, ne, Green Pass. Also die Italiener sind immer so allergisch, so ein bisschen wie die Franzosen auf Begriffe, die aus dem Englischen kommen. Ich finde das toll, dass die Deutschen da überhaupt nicht allergisch sind. Die sind sich selbstbewusst genug ihrer wunderbaren Sprache, dass sie keine Angst haben vor englischen Ausdrücken. Aber die Italiener sind da eben allergischer. Aber trotzdem, dieser Green Pass ist eben von Anfang an aufgenommen worden und man benutzt eben für die wichtigsten Maßnahmen in der Pandemie einen englischen Ausdruck.
Interessant. Und ein Lieblingswort habe ich noch, auch ein englischer Ausdruck aus dieser Neologismenliste: Fußshake, also die Begrüßung mit dem Fuß, weil man sich ja nicht umarmen darf oder nicht mehr die Hand geben soll. Yeah. Die Journalistin Tonia Mastrobuoni ist hier in dieser Stunde zu Gast und das Institut der deutschen Sprache hat neue Wörter rund um Corona vorgestellt. Und Sie können selbst auch tatsächlich neue Wortvorschläge für dieses Wörterbuch machen. Auf www.ovid.de geht es. Da nimmt das Leibniz-Institut das dann auf. Es gibt ja immer wieder auch heute Meldungen über Anti-Corona-Proteste. In Sachsen zum Beispiel ist es momentan eigentlich gar nicht erlaubt, mit mehr als 10 Menschen zusammenzukommen. Und deshalb werden die Veranstaltungen dann aber jetzt gar nicht mehr angemeldet, sondern zum Beispiel als Spaziergänge deklariert. Und mein Kollege Maximilian Brose beschäftigt sich für uns heute mit diesem Thema. Er ist jetzt aus dem Nachbarstudio zugeschaltet. Maximilian, wo überall gab es denn Demos am Wochenende?
Ja, da muss man sagen, in vielen verschiedenen großen Städten in Deutschland. In Hamburg haben sich laut Polizeiangaben etwa 5000 sogenannte QuerdenkerInnen und ImpfskeptikerInnen versammelt. Und bei den Demos, da gab es Probleme mit dem Abstand halten, aber das sei wohl friedlich verlaufen. Anders war das in Berlin. Hier wurde eine große Demo mit 1000 Teilnehmenden zwar verboten, trotzdem gab es aber mehrere kleinere Demonstrationen mit 100 TeilnehmerInnen in der Stadt, bei denen ein Polizist leicht verletzt wurde und ein Teilnehmer einen Journalisten angriff und ihm das Handy aus der Hand riss. Ja, und hier gab es auch mehrere Festnahmen. In Frankfurt, da wurden Demos mit ja rund insgesamt 1000 Teilnehmenden aufgelöst von der Polizei wegen Verstößen gegen Hygieneauflagen. Aber es gab auch Demos in Thüringen zum Beispiel und in Sachsen neben den Protesten etwa in Plauen und in Freiberg. Natürlich gab es dann auch den Aufmarsch, der doch bundesweit für Entsetzen gesorgt hat. Am Freitagabend haben sich nämlich etwa 30 radikale Gegner und Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen mit brennenden Fackeln vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Peter Köpping versammelt.
Ja, Frau Mastrobuoni, wenn Sie das so hören, Sie haben gerade schon genickt, haben das also auch verfolgt. In Italien gab es vor einiger Zeit ja auch große Proteste, eben gegen diesen Green Pass, als der noch nicht der Super Green Pass war, gegen schärfere Corona-Maßnahmen, auch gegen die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Ich habe da noch die Bilder aus Triest im Kopf, wo die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter demonstriert haben. Aber am Ende sind diese Demonstrationen dann doch nicht eskaliert sind, vielleicht würde ich sagen eher im Sande verlaufen und jetzt steht Italien ganz gut da. Was kann sich denn zum Beispiel jemand wie Sachsens Innenminister Roland Wöller da abgucken, der in seinem Bundesland da immer wieder solche Aufmärsche zu sieht?
Also in Italien haben die wochenlang immer, also an jedem Wochenende haben die in den Stadtzentren demonstriert und irgendwann wurde das verboten. Also irgendwann hat man gesagt, die Leute können nicht mehr einkaufen gehen und vor allem diese Leute sind ja sehr oft ohne Maske und sind einfach gefährlich. Und dann hat man diese Demos etwas verschoben, also auf nicht auf die Stadt, das Stadtinnere. Und das war schon mal sehr wichtig. Auch in der Art und Weise, wie die Italiener das interpretieren. Weil ich meine, die Italiener sind jetzt im größten Teil geimpft, 85%. Und wenn sie sehen, dass eine sehr laute Minderheit immer wieder das Recht hat, ihnen das Wochenende zu ruinieren, weil die ganzen Stadtmitten zu sind mit diesen Leuten, dann ist es auch nicht gerade sehr populär auf die Länge. Was ich noch zu Deutschland sagen wollte, was ich zum Beispiel sehr wichtig fand, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass immer mehr Gerichte ein Urteil gegen den Davidstern als Symbol für die Ungeimpften erlassen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil es gab auch solche Fälle in Italien, wo Symbole der Shoah einfach verunglimpft wurden diese Symbole benutzt wurden von Impfgegnern und das ist einfach skandalös. Und ich finde, da ist Deutschland wirklich wegweisend, weil es gibt viele inzwischen Gerichte in Bayern, in Augsburg und so weiter, die gesagt haben, das darf man nicht mehr machen, man darf das nicht mehr banalisieren. Und in Italien war nur das Problem, sage ich jetzt abschließend, dass es gibt diesen Eindruck, dass unverhältnismäßig viele Impfgegner in den ganzen TV-Shows sitzen. Ja, also die reden und haben sehr oft überhaupt keine wissenschaftliche Basis, wenn sie reden. Es gab letztens eine unglaubliche Sendung, die habe ich zufällig gesehen, Sonntagabend. Da haben die eben diese aus Triest diese Hafenarbeiter interviewt. Und da waren zum einen waren die Repräsentanz der einen, dann die der anderen, weil die sind ja untereinander auch zerstritten. Also so wirklich eine super kleine Minderheit an Impfgegnern, die auch noch zerstritten sind. Und dann muss man beide repräsentieren im Fernsehstudio. Und dann war noch mal im Studio, war noch ein Impfgegner und dann ein einziger Parlamentarier, der gegen diese ganzen Fraktionen argumentieren sollte. Und das ist natürlich total unverhältnismäßig, ja. Und inzwischen gibt es eine Diskussion, die führen wir auch auf La Repubblica. Wir haben einige Chefredakteure interviewt und die haben sich jetzt auch, die haben gesagt, ja, wir wollen keine Impfgegner mehr so unverhältnismäßig in unseren Sendungen repräsentieren oder wir wollen sie überhaupt nicht mehr einladen, weil man lädt ja auch keine Leute ein, die zum Beispiel die Shoah verneinen. Das tut man ja auch nicht.
Also so ein False Balancing, was da stattfinden könnte, was auch in Deutschland ganz doll diskutiert wird. Maximilian Brosen, nochmal zurück zu diesem Fackelaufmarsch. Wir haben ja gerade viel über Symbolik auch gesprochen. Frau Mastroboni hat das eher positiv eingeordnet, dass in Deutschland da schon auch Reaktionen kommen. Jetzt ist das sehr hochgekocht, dieser Fackelaufmarsch vor dem Privathaus von Petra Köpping, von der sächsischen Gesundheitsministerin. Wer reagiert da denn wie?
Ja, da gab es zum einen sehr deutliche Worte, etwa von dem noch amtierenden Innenminister Horst Seehofer. Der sagte, der Aufmarsch erinnere an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und das seien Methoden, die die SA erfunden hätte. Und der wohl zukünftige Kanzler Scholz, der hatte heute Morgen auch gefordert, dass Drohszenarien von Gegnern der Corona-Regeln, ja, dass man denen entschieden entgegentreten müsste. Und in Sachsen selbst, da hat Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident von der CDU, Solidarität mit der Gesundheitsministerin bekundet und gesagt, denen, die einschüchtern wollen, denen müsse man mit allen Kräften entgegentreten. Und Roland Wöller, der sächsische Innenminister, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk den Aufmarsch als Angriff auf die Demokratie verurteilt, aber auch eingeräumt, dass die sächsische Polizei überlastet sei mit Kontrollen von Verstößen auf den ja mehreren oder vielen Corona-Demonstrationen, die gerade stattfinden. Und Thürings Innenminister, der sieht im Zusammenhang mit dem Fackelmarsch Hinweise für Radikalisierung der Szene, weil ja auch rechte bis rechtsextreme Gruppierungen, die sind halt immer wieder Teil von Corona-Protesten. In Sachsen etwa, da werden verschiedene Demonstrationen auch angefacht von der rechtsextremistischen Gruppe Freies Sachsen, deren Nachrichten auf Telegram immerhin über 90.000 NutzerInnen mitlesen.
Frau Mastroboni, wir haben vor der Sendung über Themen gesprochen, die zwar immer mal anlassmäßig aufgegriffen werden, die dann aber oft unterm Radar weiterlaufen, obwohl sie eigentlich weiter aktuell sind. Und eines dieser Themen, das haben Sie auch so formuliert, ist die Migrationsbewegung von Geflüchteten, die über Belarus, über Polen in die EU einreisen oder eben momentan auch nicht mehr einreisen, weil die Grenzen ganz schön zu sind, so kann man es, glaube ich, sagen. Gerade heute kam die Meldung, dass vom Flughafen Minsk hunderte Geflüchtete in den Irak zurückgekehrt sind, also tatsächlich Abschiebungen stattfinden. Frau Mastroboni, Sie haben letztens ein Interview mit dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak von der PiS-Partei zum Thema Belarus geführt. Was haben Sie da für Einblicke bekommen?
Naja, deren Punkt ist ja immer, Sie sagen, der Lukaschenka, also der Diktator von Belarus, führt einen hybriden Krieg. Er benutzt Migranten, um eben Europa zu verunsichern und schickt sie an die Grenze. Das ist sein Argument. Das ist eben Lukaschenka, das ist das polnische Argument. Aber was ist das europäische Argument dafür, dass wir diese Flüchtlinge nicht aufnehmen? Das Problem wird sich ja immer wieder stellen. Es ist ja, das können wir ja nicht einfach, wir können uns nicht zur anderen Seite drehen und sehen, dass diese Migration nicht immer wieder da sein wird. Ne? Ich finde es auch seltsam, und dass man das nicht in Zusammenhang setzt mit diesem Fachkräftemangel. Es gibt ja in letzter Woche habe ich sehr viele Studien gelesen. Deutschland braucht dringend Migranten, braucht, glaube ich, 200.000, 300.000 Migranten im Jahr. Das wird immer so separat diskutiert und dann diskutiert man, ne, über den Notzustand in Belarus, ja, das ist doch auch irgendwo die Antwort darauf. Also ich meine, nicht nur Deutschland, auch Italien braucht Migranten, um zu überleben. Wir sind eben eine alternde Bevölkerung und wir können das ohne Migranten einfach nicht schaffen. Dass man dieses Problem nach der Flüchtlingskrise 2015 immer noch nicht gelöst hat, ist einfach ein Armutszeugnis für Europa.
Und ich mache es mal ganz konkret. Es gibt zum Beispiel eine Lagerhalle in einem belarussischen Ort, der ist etwa 1 Kilometer von Polen entfernt. Da sitzen derzeit mehr als 1.700 Geflüchtete fest. Und denen wird dann gesagt, ja, entweder wir setzen euch jetzt bald vor der Grenze ab, dann guckt ihr mal, was passiert, oder ihr werdet abgeschoben. Und gleichzeitig, was kann die EU denn noch tun? Also es gibt ja schon Sanktionen. Die EU ist da ja schon ein Stück weit handlungsfähig. Also gerade letzte Woche sind erst neue Sanktionen in Kraft getreten, zum Beispiel gegen die belarussische Airline Belavia. Also das Vermögen ist eingefroren. 17 politische Verantwortliche in Belarus haben Einreiseverbot. Es passiert ja was.
Genau, ja, das ist auch richtig. Also das ist auch total wichtig, dass man diese Sanktionen auch personenbezogen endlich mal ausführt und auch man dass man die Fluggesellschaften sanktioniert, wenn sie dieses Spiel mitmachen, diesen hybriden Krieg faktisch mitmachen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen geht es doch darum, dass immer die gleichen Länder in Europa Migranten aufnehmen. Das sind Deutschland, das sind Schweden, das sind Belgien, das ist die Benelux-Staaten, das ist natürlich aufgrund der geografischen Lage auch Italien, Spanien, Griechenland. Und können wir so weitermachen, also dass immer dieselben Koalition der Willigen die Migranten aufnehmen? Ich glaube, das ist doch die grundsätzliche Frage. Und die haben wir eben in diesen ganzen Jahren nicht gelöst, weil es immer noch Länder gibt, genau wie Polen in erster Stelle, die sagen, wir wollen überhaupt keine Migranten aufnehmen.
Müsste man dann die Koalition der Willigen vielleicht institutionalisieren?
Wenigstens das ist ja so ein bisschen die Idee, die einige haben, dass man dann auch den Ländern mehr Geld gibt natürlich für diese Flüchtlinge, dass sie aufnehmen und auch Migranten. Es geht ja darum, ökonomische Migranten, nicht nur um Flüchtlinge. Ja, mal gucken, was man schaffen wird. Also Mario Draghi, der italienische Premierminister, ist sehr besorgt und er will das absolut machen, aber das ist natürlich sehr unpopulär und deswegen wurde dieses Thema während der deutschen Wahlkampagne von Merkel einfach zur Seite geschoben und ich glaube, dasselbe wird jetzt passieren während der französischen Wahlkampagne. Man wählt ja einen neuen Präsidenten im Mai. Ich glaube nicht, dass es bis dahin eine ernsthafte Diskussion über Migranten geben wird in Europa. Ich fürchte nicht.
Tonia Mastroboni, Deutschland-Korrespondentin für die italienische Tageszeitung La Repubblica. Und das war schon unsere Stunde, Frau Mastroboni. Vielen
Schade.
Dank. Ja, finde ich auch. Wir hätten noch weiter sprechen können. Sie kommen ja aber bestimmt mal wieder. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Danke.